Kapitel 26, Drakenia, zweiter Teil. Das Team einigte sich darauf, weiter zu trampen. Die Wolken sahen nach wie vor bedrohlich aus. Plötzlich schossen gewaltige Blitze gleichzeitig an mehreren Stellen aus den unwirklich aussehenden Wolken heraus. Es folgte ein wahnsinnig lauter Donner. Jonah und Danica hielten sich die Ohren zu. Kolo versuchte es mit seinen Pfoten, so gut es ging. Noch mehr Blitze folgten. Das müssen weitaus mehr als 100.000 Volt sein, dachte Jonah. Danica bekam Angst. Wenn die Blitze sie oder Jonah oder Kolo oder alle treffen würden, das Grauen wollte kein Ende nehmen. Sie rannten weiter, so schnell es ging. Kolo krabbelte auf allen Vieren wieselflink hinterher. Nur knapp 20 Meter vor Jonah schlug ein kolossaler Blitz auf der Drakenia-Oberfläche ein und bohrte sich in das Gestein. Steinstücke flogen weg. Nur einen halben Meter vor Jonah schlug ein fußballgroßer Stein auf. Es war die reinste Hölle. Das übermächtige Donnern wollte kein Ende nehmen. Die drei rannten um ihr Leben, nahmen sogar einen Zickzackkurs ein. Kolo schrie:
Das ist gefährlich. Ich bin am Ende.
Kolo, haltet durch. Wir schaffen das. Nicht stehen bleiben. Rennt so schnell ihr könnt. Rennt um euer Leben, sagte Jonah. Aber du auch, fügte Danica hinzu. 80 Meter neben Kolo schlug ein massiger Steinbrocken auf, zerbarst in 1000 Stücke. Es war ein nicht enden wollendes, wuchtiges Krachen, Knallen, Explodieren und Zerbersten von Gesteinsbrocken. Noch mehr der extrem hellen, monströsen Blitze schossen auf die Planetenoberfläche. Plötzlich fing es an zu regnen. Große Wassertropfen fielen vom Drakenia-Himmel. Danica wollte mit ihren Händen einige dieser Tropfen auffangen und trinken. »Nein, Danica, nicht trinken! Das ist kein Wasser, wie wir es kennen. Das ist Gift!« schrie Jonah und war froh, dass es Danica noch rechtzeitig gehört hatte. Hinter Jonah zerbarst eine weitere, überdimensionale Steingranate. Sie rannten auf eine eigenwillig geformte, hügelige Landschaft zu. Es waren ineinander verschachtelte Steinberge. Sie strahlten in einem hell- bis dunkelbraunen Ton. Die Sonne sandte ihre verdächtigen Strahlen durch einige Wolkenlücken auf diese Steinberge. Die Farbwirkung war übernatürlich. Nach weiteren 100 Schritten standen die drei Ironretter vor unzählbar vielen ineinander verschachtelten Steinquadern. Es sah aus wie ein riesiges Labyrinth. Jonah, Danica und Kolo stellten sich auf die Oberfläche eines haushohen Steinquaders und blickten hinab in das Katakombenlabyrinth. Plötzlich neigte sich der langgezogene Quader nach hinten. Die Oberfläche dieses Steins war extrem glatt, wie geschliffen. Danica verlor den Halt. Jonah fiel ebenso auf sein Hinterteil. Kolo nahm seine Krabbelposition ein. Danica war geschockt und vergaß das Schreien. Alles ging sehr schnell. Wie auf einer übergroßen Rutschbahn sausten die drei Abenteurer auf der schrägen Fläche eines Steinquaders in die Tiefe. Die Rutschpartie wollte kein Ende nehmen. Kolo fand das aber richtig toll. Jonah bekam Angst, dass er am Boden auf irgendetwas Unbekanntes aufschlagen würde. Die drei rutschten bedingt durch die immense Schräglage des Quaders sehr schnell abwärts. Immer tiefer, noch tiefer. Das Licht wurde diffuser. Danica rutschte fast parallel mit Jonah hinab. Kolo hinterher. Mit seinen Krallen konnte er kleinere Bremsmanöver durchführen. Plötzlich erblickten Danica und Jonah das Ende. Sie schrien in Stereo. Wohin fallen die beiden da unten? Was ist das für eine ausgedehnte, widerliche Masse? Jonah fiel als erster auf dieses rätselhafte Etwas drauf, dann Danica und Kolo. Der Aufprall war sanft. Keiner wurde verletzt. Es war eine aufwallende Staubmasse. Vermutlich wurde diese von einem Luftstrom bearbeitet. Jonah stand auf, reichte Danica seine Hand und zog sie hoch. Kolo sprang in die Arme von Danica. Jonah war geschockt. Danica wusste nicht, was sie sagen sollte. Wie sollten die drei hier rauskommen? Jonah schaute nach oben. Die Rutschbahn war mindestens 200 Meter lang gewesen. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Das ist die nächste Hölle, die... Jonah konnte nicht aussprechen. Ein Inferno unvorstellbaren Ausmaßes brannte sich an. Sie befanden sich tatsächlich am unteren Ende dieser gewaltigen, rechteckigen Steinquader. Plötzlich dröhnen, zerbersten, detonierende Geräusche. Waren die drei in einem eruptierenden Steinquaderwald gefangen? Die Steinquader rutschten, einige schoben nach rechts, andere nach links, fielen aufeinander zu. Alles schien zu zerbersten. Jonah schrie: Raus hier, lauft hinter mir, das darf doch nicht wahr sein. Hört denn das überhaupt nicht mehr auf? Fragte Danica verzweifelt. Sie rannten los, Zickzackkurs durch die schwankenden riesigen Steinquader. Ein brausendes Dröhnen und geheimnisvolle Geräusche füllten die Schächte zwischen den monströsen Steinen mit einem ohrenbetäubenden Lärm. Kolo auf allen Vieren hinterher. Die drei rannten und krabbelten um ihr Leben. Mehrere Steinbrocken flogen von oben herab. Kurz hinter der Crew schlugen plötzlich zwei dieser irrsinnig großen Steinplatten gegeneinander, fielen detonierend in sich zusammen. Zerberstende Steine. Jonah nahm Danica an die Hand. Weiter, nur weiter, nicht zurückschauen. Wahnsinn! Immer mehr dieser Steinquader brachen aus ihrer Oberflächenhalterung heraus, fielen aufeinander zu, zerplatzten, zerbarsten. Der absolute Horror. Die Szenerie war scheußlich. Das Entsetzen war Jonah und Danica ins Gesicht geschrieben. Ein Gruseln ohne Beispiel. Jonah fühlte an seine Brust. Okay, die Tasche mit dem Iron war noch da. Das Holoscan und das Etui auch. Danke. Das Grauen nahm kein Ende. Die Steinquader stürzten hinter den drei Abenteurern unentwegt zusammen. Irgendwie hatten sie Glück. Kein Quader fügte ihnen Verletzungen zu. Jonah, Danica, Kolo rannten einem Ziel zu, das es nicht gab. Jetzt war es nur noch ein Dasein zwischen Leben und Tod. Als die Crew im allerletzten Moment unter zwei Steinquadern hindurchkriechen konnte, bevor diese auf die Labyrinthoberfläche aufschlugen, hörten sie ein wahnsinniges, angsteinflößendes Getöse. Danica war starr vor Schreck. Jonah sprachlos. Kolo piepste seine Töne heraus. Angst und Schrecken. Ein beispielloses Horrorszenario. Die Steinquader hatten die Herrschaft des Terrors übernommen. Todesangst entstand bei den Rettern des Irons. Sie rannten weiter. Kein Ziel vor Augen. Verzweiflung. Plötzlich fiel in einer Entfernung von knapp 30 Metern ein Steinquader in sich zusammen. War der instabil geworden? Egal. Unerwartet standen Jonah, Danica und Kolo im Freien. Das Grauen hatte ein Ende. Oh, das war verdammt knapp. Ganz schön heftig. »Nichts wie weg von hier«, rief Jonah seinen beiden Freunden zu und rannte auf einen steinigen, nur knapp einen Meter breiten Weg leicht bergauf, einer eigenwillig aussehenden Berglandschaft entgegen. Jonah zeigte Führungsqualitäten. Als sie am Fuß des ersten nur 50 Meter hohen Berges angekommen waren, sahen sie, dass sich in der Steilwand zwei fast rechteckige Löcher befanden. In der riesigen Felswand des gegenüberliegenden Berges waren mehrere solcher Löcher zu sehen. Dieser Berg war mindestens 300 Meter hoch, mit einer fast ebenen Plattform. Alles sah aus, als wäre das gesamte Bergmassiv im unteren Bereich mit einer gigantischen Schleifmaschine bearbeitet worden. Es waren kleine Stufen in die Bergwand des vorderen kleinen Berges eingemeißelt. Jonah erinnerte sich an seine Kletterkünste. Bis zum ersten runden Loch waren es 6 Meter. Er versuchte, dieses Loch zu erreichen. Es gelang ihm. Er schaute in das Loch hinein. Seltsame Zeichen waren in die Wände eingraviert. Es sah aus wie ein langgezogener, runder Tunnel. Der Boden dieses Hohlraumes war trocken. Seltsame Linien zogen sich an den Wänden entlang, reichten tief, unendlich in dieses Röhrensystem hinein. Jonah ging zum Einstieg zurück und schaute nach unten. Er rief Danica und Kolo zu. »Ihr könnt kommen. Alles okay. Ich glaube, hier sind wir sicher.« »Bist du dir auch ganz sicher?«, fragte Danica besorgt. Es dauerte nur wenige Minuten. Danica und Kolo befanden sich nun ebenfalls am Eingang dieser runden Röhre. Danica schien beruhigt zu sein. Auch sie hatte das Gefühl, hier sind wir sicher. Jonah legte sich das Holoscan, in dem auch eine kleine Laserstrahllampe eingebaut war, über sein rechtes Ohr und zog das Befestigungsband über seine Stirn, dann am Hinterkopf vorbei bis zum Einhängmechanismus am Gerät. Das Licht dieser Lampe war gigantisch taghell. Immer mehr Zeichen entdeckten Jonah, Danica und Kolo an den Wänden. Es schienen mathematische Formeln zu sein. Mit seinem Holoscan machte Jonah einige Digitalaufnahmen. Die wollte er unbedingt Prinzessin Almara übergeben. Langsam liefen die drei in der Röhre weiter. Sauerstoff gab es genügend. Es waren jetzt schon über 150 Meter, die Jonah, Danica und Kolo in das Innere der Röhre vorgedrungen waren. Seitenzu- oder Abgänge gab es bisher keine. Keine Kurven, eine langgezogene, völlig gerade verlaufende Röhre. Kein Windzug, Stille. Die Crew fühlte sich sicher. Sie hockten sich auf den Boden, lehnten sich an die Röhrenwand. Nach wenigen Sekunden nickten sie ein. Ein wenig Schlaf ist okay. Es vergingen nur 20 Minuten. Plötzlich rief Danica: »Au, das kribbelt!« Sie spürte tatsächlich an der Röhrenwand ein Kribbeln, ähnlich einem Stromschlag niedriger Spannung. Jonah und Kolo verspürten ihn auch. Die 5 Zentimeter breiten Linien, die sich seit Betreten dieser Röhre an den Wänden befanden, fingen an zu leuchten. Zuerst in einem dezenten weißen Licht, es wurde heller, wechselte in eine gelbe Farbe, dann in eine rote, dann in eine blaue. Und dieses Spiel wiederholte sich unentwegt, immer schneller werdend. Irgendwie sah es faszinierend aus. Jonah schaltete seine Laserlampe ab. Die Lichtbahnen wurden immer heller. Danica berührte einen Lichtstreifen. Sie schrie vor Schmerz. Es musste eine andere, viel höhere Voltzahl sein. Jonah fasste auf der gegenüberliegenden Seite einen Lichtstreifen an. Er schrie ebenfalls, der gleiche Effekt. Kolo versuchte es gar nicht erst. Jonah und Danica standen vor einem Rätsel. Was ist das? Was tun? Zurückgehen oder vorwärts laufen? Es gab keine Anzeichen von irgendwelchen Lebensformen. Sie entschieden sich, doch noch einige Meter in der Röhre weiterzulaufen. Das Licht wurde heller. Die Farben wechselten jetzt noch schneller. Plötzlich wurde die Röhre größer. Sie ging jetzt wie ein Trichter auseinander. Jonah blieb stehen, ebenso Danica und Kolo. Nur einen Meter weiter und die drei wären in die Tiefe gerutscht. Was sie da unten sahen, war an Schönheit nicht mehr zu überbieten. Es musste weit unten im Berginneren sein. Irgendetwas drehte sich im Abgrund. Es war, als blickten Jonah, Danica und Kolo in einen tiefen Brunnen, der unten mit einer undefinierbaren Masse gefüllt war. In diese Masse rasten die Lichtstreifen hinein, vermischten sich zu einer wunderschönen, farbigen Masse. Kleine Rauchschwaden lagen darauf. Durch das farbige Licht entstand ein Lichtspiel von unglaublicher Intensität und einem Effekt, der sämtliche Grenzen zur Fantasie öffnete. Jonah, Danica und Kolo waren begeistert und bewunderten das Ganze. Trotzdem fragte sich Jonah, was geschieht hier? Was hat das alles zu bedeuten? Nach allem, was die Crew bisher auf Trakenia überstanden hatte, kam ihnen dieses Erleben vor wie eine Fata Morgana. Sie entschieden sich, noch einige Minuten am Rand dieses sich nach unten auseinandergehenden Trichters zu bleiben. Dieses wundersame Farbenspiel wollten sie noch ein wenig genießen. Plötzlich schwebte die eigenartig aussehende farbige Masse pluppernd nach oben, als ob kochendes Wasser in einem Wasserkocher sprudelt. Die Rauchschwaden verstärkten sich. Jonah blickte gespannt in die Tiefe. Plötzlich sah er etwas. Es sah wie eine große Halle aus. Irgendetwas passierte da unten. Jonah war geschockt, erkannte die Gefahr und schrie laut, »Danica, Kolo, nichts wie weg von hier! Raus hier! Lauft, lauft, so schnell ihr könnt! Lauft zurück zum Ausgang!« Jonah rannte hinterher. Sie rannten um ihr Leben. Danica stolperte, flog hin. Jonah riss sie kurzerhand hoch und schleifte sie einige Meter mit, bis Danica wieder selbst laufen konnte. »Was war das? Was hast du gesehen, Jonah?« fragte Danica bestürzt. Jonah zeigte auf die Lichtstreifen, die sich an den Wänden befanden. Er versuchte etwas zu sagen. Da. Mehr brachte Jonah stotternd nicht über seine Lippen. Das Licht in den Lichtbahnen, die sich an den Wänden befanden, wurde noch intensiver. Plötzlich sprangen zwischen den sich links und rechts befindlichen Streifen Funken über. Es gab ein knallendes Zischen. Jonah hatte so etwas noch nie gehört. Es sah aus, als würde Elektrizität von Pluspol links zum Minuspol rechts überspringen und umgekehrt. Und das in 100 Varianten. »Auf den Boden! Wir müssen hier rauskriechen! Hier unten sind keine Stromübersprünge! Ihr dürft den Kopf nicht heben! Hast du gehört, Danica? Kolo, du auch?« fragte Jonah. »Warum?« fragte Danica neugierig. Kolo nickte nur. »Weil sich dann der Teufel freut, dein süßes Köpfchen als gebratenes Omelett auf einem Frühstücksteller zu sehen. Jetzt kapiert?« antwortete Jonah genervt wegen der blöden Wortfrage. Und so robbten die Abenteurer langsam bis zum Tunnelausgang. Dort hörte das Licht auf zu strahlen. Zwischen den Lichtbahnen sprangen keine Blitze und Funken mehr über. Das Szenario war vorbei. Die drei atmeten auf. Glück gehabt. Kolo zuerst, dann Danica und als letzter war es Jonah, der hinabkletterte. Sie waren froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. »Jonah, was hast du gesehen? Was war das?« fragte Danica begierig. Er schaute Danica leicht geschockt an und reagierte auf den Befehlston richtig. »Sind wir hier bei der Bundeswehr oder was? Hast du eine Ahnung, was da unten los war? Soll ich dir das wirklich sagen? Willst du es tatsächlich wissen?« rief Jonah ziemlich laut und provozieren. »Sag mal, spinnst du oder was? Wieder mal schlechte Laune oder was? Du brauchst mich doch nicht so anzuschreien, nur weil ich wissen wollte, was da unten los war,« sagte Danica beleidigt. Okay, du willst es also wirklich wissen, auf deine Verantwortung. Es wird aber ein Schock für dich sein. Ob du das verkraften kannst, ich weiß es nicht, sagte Jonah. Jonah, nochmal, ganz langsam zum Mitschreiben. Was war da unten? Fragte Danica und zog die letzten vier Worte bewusst in die Länge. Ihre Mutter machte das auch immer so. Es war das Grausamste und Schlimmste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Der absolute Horror. Wenn ich dir das erzähle, dann, sagte Jonah. Was dann? Fragte Danica nochmal, aber ziemlich aggressiv. Das wirst du nicht überleben. Ich kann es dir nicht sagen. Es bleibt mein Geheimnis, sagte Jonah ganz ruhig. Jonah, ich warne dich. Ich frage dich zum allerletzten Mal. Was war da unten? Wenn du mir das jetzt nicht sagst, dann? Ja, dann knallt es wieder. Ohrfeige Nummer so und so, hä? Ich zähle die schon gar nicht mehr, keuchte Jonah erwartungsvoll, hielt seine linke Wange hin und blickte genüsslich zum Kosmos. Du bringst mich nicht auf die Palme. Du kannst mich mal, jetzt gleich oder später, wenn du es unbedingt wissen willst, da war nichts, da war gar nichts, absolut nichts. Zufrieden? Fragte Jonah verschmitzt. Er lächelte mal wieder wie in alten Zeiten. Und Kolo, der hatte es schnell kapiert, dass Jonah ein Spielchen mit Danica spielte. Kolo lächelte ebenfalls, aber er sagte nichts. Antankas sind nämlich perfekte Diplomaten. Und was machte Danica? Wollen Sie das wirklich wissen, lieber Hörer? Plötzlich gab es einen ohrenbetäubenden Knall, eine Explosion. Jonah blickte zu dem Berg, Danica ebenso. Kolo hielt sich reaktionsschnell die Ohren zu. Sie beobachten aus sicherer Entfernung, was sich an den Röhrenausgängen abspielte. Aus der Röhre, die sie soeben verlassen hatten, kam eine undefinierbare, farbige, gallertartige, flüssige Masse herausgesprudelt. Wie aus einem voll aufgedrehten Wasserhahn heraussprudelndes Wasser. So sah es aus. Der nächste Knall. Aus der schräg gegenüberliegenden befindlichen Röhre schoss plötzlich auch diese geheimnisvolle, dickflüssige Masse heraus, wälzte sich auf die Oberfläche des Drakenia-Planeten und suchte sich ein Flussbett. Unvorstellbare Mengen dieser ekligen Flüssigkeit sprudelten aus den vielen Röhren heraus. Laute Geräusche begleiteten diesen Akt brachialer Gewalt. Die dickflüssige Masse ergoss sich nach unten. Unheimlich. Die Steilwand des großen Berges sah aus wie ein gigantischer Wasserfall. Nur floss eben hier eine farbige, eklige aussehende dickflüssige Masse herab. Auf der Oberfläche, die wie ein großer Auffangteller aussah, sammelte sich diese Flüssigkeit. Jonah, Danica und Kolo schauten von ihrem sicheren Standplatz aus auf dieses sogenannte Naturschauspiel. Der totale Wahnsinn, dachte Jonah. Danica und Kolo waren beeindruckt von diesem Geschehen. Plötzlich zogen eigenartig aussehende Wolken auf, die von der Sonne angestrahlt wurden. Es erinnerte an eine Sonnenuntergangsstimmung. Danica, Kolo und Jonah blickten gemeinsam auf dieses grandiose Wolkentheater. Das ganze Schauspiel passte nicht zusammen. Auf der Oberfläche die fließende, dickflüssige Masse und am Himmel ein faszinierendes Lichtspiel. Das Team schaute wieder in das Tal hinunter. Etwas völlig Unbegreifbares war geschehen. Danica geschockt, Jonah verdutzt. Und Kolo, der schüttelte nur seinen Kopf. Sprachlosigkeit, Rätsel über Rätsel. Wo ist das Zeug? Das darf doch nicht wahr sein. Alles weg. Wo ist die Brühe hingeflossen? Als wäre nie etwas da reingeflossen. Das gibt's doch gar nicht, sagte Danica verwundert. Sag ich doch, da war nichts, da ist nichts und da wird auch nichts sein. Aber du wolltest mir das vorhin nicht glauben. Zufrieden? Fragte Jonah und lächelte schadenfroh seine Ohrfeigenverpasserin an, machte eine kleine Pause und fuhr fort. Da war doch was, Danica. Was ganz Wichtiges. Da bin ich aber gespannt, was jetzt kommt, reagierte Danica erwartungsvoll. Dein Leben gerettet. Kolos Leben gerettet. Und meins dazu. Wenn ich in der Röhre nicht geschrien hätte, rennt, rennt. Was dann? Vor wenigen Minuten hast du selbst gesehen, die widerliche, flüssige Masse hat sich in ein Nichts aufgelöst, oder? Danica schaute Jonah verschmitzt an. Das ist ein Kerl, dachte sie. Jonah blickte lächelnd zurück, legte seinen berühmt-berüchtigten Charme auf. Du, zischte Danica. Nicht stottern, Baby. Keine Ohrfeige, nicht schon wieder. Ich habe mich doch nur in dich verknallt, gestand Jonah. Danica schmunzelte genüsslich. Jonah sah wirklich zum Reinbeißen aus. Schon wieder. Er ging auf Danica zu, schaute ihr in die Augen. Die kleinen, unsichtbaren Mini-Blitze sausten zuerst von Danicas Augen in die von Jonah. und wieder zurück, hin und her. Sie brachten die Hormondrüse von Danica zum Überlaufen. Jonah erkannte seine Chance. Den Lippen einer jungen Liebe kam er näher. Es gab kein Zurück mehr. Kolo hielt sich während dieses innigen Kusses diskret mit seinen Pfoten die Augen zu. Jonah wird vielleicht in ferner Zukunft einmal erzählen, dass es sein erster, schönster, intensivster, innigster, außerirdischer, galaktischer, aber auch mundgeruchsbelasteter Kuss seines Lebens war. Nach diesem gefühlsbetonten Erlebnis wanderten Danica, Jonah und Kolo langsam auf einem Steilpfad weiter. Sie waren total erschöpft. Nach einer Wegkurve sahen sie ein faszinierend aussehendes Bergmassiv. Der Pfad führte hinab ins Tal. Jonah war schweigsam und dachte nach. Danica, Jonah und Kolo einigten sich darauf, den Pfad hinab ins Tal zu wandern. Nach 200 Metern lagen zwei metallische Stangen quer über dem Weg. Beide Stangen hatten eine Länge von etwa 2 Metern. Jonah nahm eine in seine Hand und betrachtete sie genau. Die Stangen schienen aus Kryptanoid zu sein. Jonah dachte nach. Er hatte plötzlich eine Idee. »Danica, wir gehen noch mal zurück zu einem Röhrenausgang. Denk mal an vorhin. Aus den seitlichen Leitungen kamen doch Blitze. Also wenn eine Leitung Plus ist, dann muss die andere Minus sein. Das funktioniert«, sprudelte Jonah voller Optimismus heraus. »Was funktioniert?« fragte Danica neugierig. »Pass auf, das Kryptanoid leitet Strom, das weiß ich. Wir nehmen die 2 Metallstangen, legen da drüben am Ende des Röhrenausgangs, also da, wo die Stromleitungen enden, je eine Metallstange an den Strom. Ich verbinde die beiden Stangen miteinander. Es wird quasi so ein blitzender Kurzschluss entstehen. Dann nehme ich die Stangen wieder auseinander und wieder zusammen. Morsezeichen.« »Mein Dad hat mir das mal beigebracht. Danica, wir setzen ein Notsignal ab. Vielleicht haben wir Glück, wenn Aymara unseren SOS-Ruf empfängt. Dann sind wir unserer Rettung ein ganzes Stück näher«, erklärte Jonah voller Zuversicht. »Und wie willst du durch die dickflüssige Masse kommen?« »Schau doch mal, aus den Röhren fließt jetzt nichts mehr heraus. Komm, wir müssen schnell handeln, bevor der Strom vielleicht abgeschaltet wird.« »Jonah, das ist doch unlogisch. Du verursachst nur einen kurzen. Das merkt man doch in dem Trichter. Willst du mir nicht doch erzählen, was du dort gesehen hast?« »Danica, bitte, fange nicht schon wieder mit diesem Senf an. Vertraue mir. Wir brauchen noch 2 lange Äste. Die verbinde ich mit den 2 Stangen. Logisch, ich kann die ja nicht anfassen, sonst kriege ich selber einen Schlag ab. Also komm, ein Versuch ist das allemal wert.« Jonah nahm die 2 Kryptanoid-Metallstangen und lief voran, Danica hinterher. Kolo tat das Gleiche. Die schleimige Masse war verschwunden. Jonah wählte den niedrigsten Röhreneingang, kletterte hoch. Danica reichte ihm die 2 Metallstangen sowie die 2 alten Äste, die sie auf dem Weg hierher gefunden hatten. Jonah riss von den 2 Ästen die kleinen, elastischen Ästchen ab und verband sie oberhalb mit der jeweiligen Metallstange. Jonah setzte sich seine Schutzbrille auf, nahm die 2 Astenden in seine Hände, links und rechts je ein Ast. Dann bewegte er die Äste, die zwangsläufig diese Bewegungen an die Stangen weiterleiteten. Genau nach Jonas vorheriger Berechnung berührten jetzt die beiden Metallstangen die beiden Enden der Stromleitung. In der Tat, es klappte. Gewaltige Funken sprangen über. Jonah probierte es mehrere Male. Übung macht den Meister. Jetzt bewegte er die Stangen vorsichtig an die Stromleitung, um das Notrufsignal zu erzeugen. Es funktionierte. SOS. 3 extrem lange, unterschiedlich intensive Blitze, begleitet von einem niederfrequenten Geräusch, schossen ultraschnell in den Himmel. Die Blitze erreichten eine gewaltige Größe und Länge. Naja, ob die bis Apandera reichen? Jonah zweifelte schon ein bisschen. Wenn von 10 Möglichkeiten oder von 10 Versuchen nur ein Erfolgserlebnis bleibt, dann hätte sich die Mühe doch gelohnt, oder? Und Danica wäre stolz auf Jonah. Vielleicht. Die Stromleitungen funktionierten immer noch. Ein kurzer war nicht entstanden. Warum? Das konnte sich Jonah absolut nicht erklären. Egal, Wunder gibt es immer wieder. Jonah kletterte nach erfolgter Notrufsendeaktion hinab zu Kolo und Danica. Jonah gab seiner Watschenausteilerin zuerst mit seinem nach oben gerichteten rechten Daumen zu verstehen: alles okay. Und anschließend den zeigetechnischen Hinweis: auf geht's! Kolo trappelte diesmal nicht hinterher. Er zog es vor, Danica seine linke Pfote anzubieten. Sie nahm sie dankbar entgegen. Es sah zum Verlieben aus. Ein Erdling und ein Antanka Hand in Hand. Und so wanderten die drei weiter und weiter. Aber wohin? Sie sahen glücklicherweise nach einer Wegbiegung eine ebene Fläche, die wie eine kleine Wiese aussah. Das Bergabwandern machte der Crew zu schaffen. Sie kamen recht erschöpft auf der eigenartig aussehenden Wiese an. Das Grün war unnatürlich. So ein strohiges Gras hatten die drei noch nie gesehen. Egal, sie waren müde. Die Abenteurer legten sich kurzerhand auf die Wiesenfläche, streckten alle Viere von sich, schauten in den Himmel und genossen den Umstand, etwas Ruhe gefunden zu haben. Es dauerte nicht lange, bis Danica in einen schlafähnlichen Zustand fiel. Kolo genoss ebenfalls seine Ruhestellung. Jonah dachte nach, wieder einmal. Er lag auf dem Rücken und blickte zu den heraufziehenden Wolken. Plötzlich bewegte sich diese sogenannte Wiese. Es war, als wenn kleine Wellen die ebene Fläche durchkämmten. In der Mitte ging die mittlerweile leicht gerundete Fläche unerwartet in die Höhe. Am vorderen Ende war plötzlich ein großer, langgezogener Ball zu sehen. Danica wachte auf, sie schrie. Kolo hopste sprungartig hoch und trippelte nach rechts. Nur weg von der Wiese. Jonah war geschockt. Lähmendes Entsetzen. Dann sah er einen Meter entfernt zwei aus der Fläche hervorkommende, sich allmählich aufrichtende Geweihe. Danica erstarrte vor Schreck. Angst machte sich breit. Jonah fluchte. Die sogenannte Wiesenfläche hob rechts und links an. Darunter kamen extrem lange Flügel heraus. Jetzt war Jonah klar, dass es keine Wiese war. Es war das Fell eines Ungeheuers. Danica ließ sich schnell seitwärts herabrollen und landete auf der steinigen Oberfläche. Kolo hatte sich bereits in Sicherheit gebracht. Er lief auf allen Vieren zu Danica, zog sie hastig weg in eine andere Richtung. Jonah gelang das nicht mehr. Seiner Vermutung nach musste es sich um einen riesigen Flugdrachen handeln. Danica und Kolo liefen weiter, um aus einer sicheren Entfernung das Weitere zu beobachten. Jonah ergriff kurzerhand ein Geweih, hielt sich daran fest. Das unidentifizierbare Etwas streckte sich immer mehr. Plötzlich sah Jonah vier Arme, an denen sich mehrere Hände mit 10 Fingern befanden. Er blickte geradeaus. Seine schlimmste Befürchtung bestätigte sich. Es war jenes Ungeheuer, das ihm Aymara durch die holographische Wiedergabe zeigte, als sie auf Apandera vor dem Monolithen standen. Dieses abstoßende, abscheuliche Wesen hatte das Iron auf Apandera gestohlen. Jonah griff sie an die Brust. Okay, die Tasche mit dem Iron war richtig an seinem Schutzanzug befestigt. Das grässliche Ungeheuer streckte sich. Jonah sah den ekelerregenden Kopf. Widerlich. Vorn und hinten 2 riesige schwarze Augen. Ob Jonah von diesem Ungeheuer fixiert wurde, konnte er nicht erkennen. Dies war auf jeden Fall das hässliche Wesen, das er bei der Holographie-Wiedergabe gesehen hatte. Wenn das alles Aymara wüsste. Das abscheuliche Drachenwesen begab sich mit seinen langen Beinen in eine aufrechte Position. Es waren mindestens 10 Meter, die Jonah von dem Rücken des Ungeheuers bis zum Boden trennten. Jonah brachte nicht den Mut auf, abzuspringen. Das Ungeheuer streckte die Flügel, fing an zu laufen, stolzierte immer schneller. Spätestens jetzt war Jonah klar, dass er auf dem Rücken eines grausamen Flugdrachens gefangen war. Die sogenannte Wiese war nämlich das Fell dieses Tieres gewesen. Es ging alles sehr schnell. Das Ungeheuer nahm einen langen Anlauf, rannte auf einen Abhang zu. Es sah aus, als wäre dort der Berg abgesägt worden. Ein steiler Abhang. Der Flugdrache glitt mit einer extremen Geschwindigkeit in die Tiefe. Das Schreien von Danica war zu hören. Jonah hielt sich jetzt mit beiden Händen an dem Geweih fest. Das Ungeheuer flatterte mit seinen riesigen Flügeln auf und ab. Der kolossale, fliegende Drache gewann an Höhe, flog dem Himmel entgegen. Jonah hatte Angst. Was sollte er tun? Festhalten war jetzt wichtig. Der Drachenvogel wollte seine Flugkünste zeigen, flog nach rechts, dann nach links, steil hinauf und im Sturzflug wieder hinab. Dann wieder glitt der Riesendrache ruhig durch die Lüfte. Plötzlich war es, als katapultierte sich der Flugdrache selbst in die Tiefe. Es gelang ihm, trotz seines gewaltigen Gewichts, kurz vor Erreichen der Oberfläche, wieder hinaufzufliegen. Jonah versuchte, in seiner rechten Hosentasche an den weißen Stein heranzukommen. Das war schwer. Jonah nutzte die Flugphasen des Gleitens. Er versuchte es unentwegt. Der Drache flog furchterregend kreuz und quer über die Planetenoberfläche. Es schien ihm nichts auszumachen, dass sich ein kleines Wesen auf seinem Rücken befand, das sich an seinem Geweih festhielt. Trotzdem, Jonah konnte die Absicht des Ungeheuers nicht einschätzen. Mit Sicherheit wusste das Ungeheuer nicht, dass sich Jonah im Besitz des Irons befindet und dieses in seiner Brusttasche verstaut ist. Die Geschwindigkeit, mit der das Ungeheuer flog, war atemberaubend. Endlich konnte Jonah den weißen Kryptanstein greifen, zog ihn aus seiner Tasche. Er hielt sich mit seiner linken Hand an dem Geweih fest. Jonah blickte auf den Stein und wünschte sich ein schnelles Ende dieses Wahnsinnsfluges. Sein silberner Wundstab zeigte aufgrund der Deaktivierung keine Reaktion. Jonah war sich in diesen Sekunden nicht im Klaren darüber, ob er überhaupt mit der Hilfe des weißen Steines rechnen kann. Es war schon eine gewagte Sache. Plötzlich wurden die aufwühlenden Flugbewegungen des Ungeheuers langsamer. Unbegreiflich. Das Ungeheuer flog sacht auf den Startplatz zurück, landete dort langsam auf der Stelle seines Abfluges. Jonah steckte den weißen Kryptanstein wieder in das Etui. Er sprang fluchtartig vom Körper des Drachen auf die steinige Oberfläche. Er flitzte zu Danica und Kolo. Völlig erschöpft fiel Jonah in die Arme von Danica. Er war sprachlos. Sie auch. Plötzlich zeigte Danica mit ihrer rechten Hand zu dem Flugdrachen. Unglaublich, das Ungeheuer schien zu schrumpfen. Es zeigten sich tiefe Fellfalten. Das Wesen zitterte. Der Schrumpfvorgang setzte sich unaufhaltsam fort. Die Crew schaute verdutzt zu dem Ungeheuer. Es wurde immer kleiner. Der Flugdrache schien in nur wenigen Minuten um hunderte Jahre zu altern. Das gibt es doch nicht. Das Ungeheuer hatte jetzt nur noch die Größe eines kleinen Raubvogels. Es schrumpfte weiter, bis nichts mehr von dem Flugdrachen zu sehen war. Absolut nichts. Jonah und Danica sahen sich an. Sie hatten beide eine Gänsehaut bis in die Zehen. Kolo schüttelte seinen Kopf. Allmählich wurde Jonah klar, dass der weiße Stein bei der Realisierung seines Wunsches mitgeholfen haben muss. Andererseits hatte er gar keinen klaren, präzisen Wunschgedanken gehabt. Er bat nur um Hilfe. Rätsel. Sie blickten immer wieder auf die Stelle auf der Oberfläche. Absolut nichts war mehr zu sehen. Das Ungeheuer war verschwunden. Plötzlich machten sich die Schaltkreise in Jonas Kopf bemerkbar. Er sagte mit einer gewissen Selbstsicherheit: Die Macht des weißen Kryptansteins, das ist es, der weiße Stein war es. Das Ungeheuer war der Macht dieses Steines erlegen, der Stein hat es vernichtet. Das Ungeheuer machte sich die Atmosphäre von Apandera zunutze. Nur auf Apandera konnte sich der Vogel unsichtbar machen. Dadurch wurde er von den Bewohnern nicht wahrgenommen. Hier auf Drakenia funktioniert das nicht. Aymara wird geschockt sein, wenn sie das erfährt. Aymara muss sofort sämtliche Monolithen mit dem weißen Kryptansteinen versehen. Vielleicht gibt es noch mehr von diesen Wesen. Ein Geheimnis haben wir gelüftet. Danica, ich könnte dich, rief Jonah freudig erregt. Vielleicht später, Jonah, sagte Danica logisch. Nachdem sich bei der Crew die Nerven beruhigt hatten, wanderten sie wieder auf dem steinigen Pfad weiter. Sie sahen einen kleinen, harmlos aussehenden Berg. Sie entschlossen sich, zum Fuß des kleinen Berges zu wandern. Dort angekommen, bemerkten die Abenteurer eine runde Öffnung. Nach den aufwühlenden, packenden und dramatischen Ereignissen der letzten Stunden waren Jonah, Danica und Kolo froh, sich in diese Höhle begeben zu können. Endlich etwas Ruhe. Draußen zog ein Gewitter auf. Nach kurzer Zeit tobte ein gigantisches, drakenisches Gewitter. Der giftige, leicht ätzende Regen klatschte in den Eingang der Höhle. Jonah, Danica und Kolo zogen sich tiefer in die Höhle zurück. Irgendwie schien sie dem Team Schutz zu bieten. Es war nicht kalt. Die Wände waren trocken. Unerklärlicherweise kamen farbige Lichtstrahlen aus der Tiefe dieser unheimlichen Höhle. Als sie weiterliefen, bemerkten sie Stalagmiten und Stalaktiten. Die Lichtstrahlen tauchten diese Gebilde in ein gespenstisches, rot-gelbes Licht. Aber besser hier in der Höhle, als draußen in dem höllischen Wutanfall des Teufels von Drakenia gefangen zu sein. Danica keuchte. Es hörte sich an, als ob sie nicht mehr leicht atmen konnte. Sie fing an zu husten. Jetzt bekam Jonah die gleichen Symptome. Kolo rang plötzlich ebenso nach Luft. Jonah, was ist das? Das Atmen fällt mir so schwer. Ich bekomme kaum noch Luft. Lass uns lieber rausrennen, keuchte Danica mühsam.
Mir geht es auch so. Irgendetwas stimmt da nicht. Jonah, du solltest auf Danica hören, nicht so wie weg.
Ich bekomme auch fast keine Luft. Hier ist zwar ein Durchzug, aber es fehlt Sauerstoff in der Luft. Bis zum Ausgang ist es verdammt weit. Ob wir das schaffen? Fragte Jonah besorgt. Ohne weiteres Zögern griff er in seine rechte Hosentasche und holte die drei runden Röhrendosen heraus, die ihm Prinzessin Almara vor der Abreise mitgegeben hatte. Jonah machte eine Dose nach der anderen auf, entnahm diesen je eine Tablette, gab sie Danica und Kolo und sagte, das sind Sauerstofftabletten. Almara gab sie mir vorsorglich für einen Notfall. Wir müssen Almara vertrauen, erklärte Jonah, stammelt infolge der Luftnot. Runterschlucken oder zergehen lassen. Wie wirken die Tabletten am besten? Fragte Danica berechtigterweise. Jonah schaute auf eine Röhrendose. Er las vor, was auf dem Zettel stand. Tablette auf die Zunge legen und zergehen lassen. Die schäumende Flüssigkeit sofort schlucken. Jonah schob sich die Tablette in seinen Mund, legte sie auf seine Zunge und schluckte kurz darauf die cremige Flüssigkeit. Danica und Kolo machten es genauso. Wenige Sekunden später rief Jonah, »Wow, das ist geil! Sauerstoff vom Feinsten! Hey, ich fühle mich wie neugeboren! Wahnsinn! Das ist ein tolles Zeug!« Danica und Kolo bestätigten 3 Sekunden später diesen Effekt. Leute, wir müssen Almara dankbar sein und den Wissenschaftlern von Apandera auch. Das ist ja eine geniale Erfindung, Sauerstofftabletten. Auf jeden Fall atmeten die drei jetzt wieder richtig. Kaum auszudenken, was passiert wäre, wenn Almara nicht so vorausschauend gehandelt hätte. Bei ihrem Volk war sie dafür bekannt und beliebt. Sie konnte Dinge voraussehen. Oft war sie immer einen Schritt voraus. Prinzessin Almara reagierte allerdings verärgert, wenn man ihre leicht übernatürlichen Fähigkeiten für dubiose Zwecke missbrauchen wollte. Das Licht wurde heller, die rötlich-gelbe Farbe verstärkte sich. Plötzlich rollten kleine, glühende Bälle vom Ende der Höhle auf die drei zu. Es waren mindestens 50 Stück, so groß wie Tennisbälle. Sie schienen aus einer glühenden Lavamasse zu sein. Und dann kam noch mehr dieser unheimlichen Feuerbälle. Es waren jetzt schon über 200. Jonah schrie, »Raus hier! Jetzt raus hier! Rennt so schnell ihr könnt!« Die glühenden Bälle rollten immer weiter, kamen Jonah, Danica und Kolo bedrohlich nahe. Wenn die drei mit diesen Dingern in Berührung kommen, werden sie unweigerlich verbrannt. Danica schrie vor Angst. Kolo keuchte auf allen Vieren. Jonah hatte Danica und Kolo den Vortritt gelassen. Er rannte hinter ihnen her. Plötzlich stolperte Jonah über eine Unebenheit im Höhlenboden. Er stürzte und fiel auf den Bauch. Die glühenden Bälle kamen bedrohlich nahe. Aufstehen, das wird Jonah nicht mehr schaffen. Er dachte an seinen sicheren Schutzanzug, aber seinen ungeschützten Kopf und seine Cap. In dieser Sekunde rollten etwa 100 der feuerspeienden und glühenden Bälle über ihn hinweg. Jonah schrie, er kreischte vor Angst. Er wunderte sich, seine Cap hatte kein Feuer gefangen. Es war gar nichts passiert. Unbegreiflich. Die glühenden Feuerbälle rollten einfach weiter. Die Schreie von Danica waren nicht zu überhören. Jonah raffte sich auf, rannte so schnell er konnte dem Ausgang entgegen. Vor lauter Wut trat er auf einige Glühbälle, trampelte wütend auf diesen herum. Sie lösten sich einfach in nichts auf. Endlich hatte er Danica eingeholt. »Danica, du brauchst keine Angst zu haben. Die Dinger sind ungefährlich. Ich weiß nicht, irgendeine Täuschung«, sagte Jonah genervt und trat vor den Augen von Danica erneut auf mehrere dieser widerlichen Bälle drauf. Danica schaute verblüfft, wie diese Bälle zerplatzten. Es war nichts, absolut nichts mehr von ihnen zu sehen. »So machen wir das im Palindrom, ja. Ich lass mich doch nicht von solchen Mistbällen provozieren«, sagte Jonah. Es war verständlich, dass er erregt war. Am Höhlenausgang angelangt, blieben sie stehen und ließen die glühenden Bälle passieren. Es sah barbarisch aus, ein grässliches Teufelswerk. Kolo war der Erste, der mit seinem herzerfrischenden Wesen die Welt wieder in Ordnung bringen wollte. Er blickte Danica an, dann Jonah, und die beiden lachten über das verrückte Ballspiel. Das Unwetter hatte sich gelegt. Hinter den dunklen Wolken war nur noch ein Wetterleuchten zu sehen. Jonah hielt es für richtig, aus der Höhle schnellstens zu verschwinden. Wer weiß, was da noch alles angerollt kommt. Jonah fasste sich vorsorglich an seine Brust, ob die Irontasche noch richtig an seinem Schutzanzug befestigt war. Dann berührte er beide Hosentaschen. Alles okay. Das Iron war da, das Etui, das Holoscan ebenso. Weiterhin. Jonah machte den Anfang. Danica hinterher und Kolo, der war K.O. Er bat um eine kleine Pause. Jonah war einverstanden. Kolo tat ihm leid. Er hätte ihm verbieten sollen, bei diesem Abenteuer den kleinen Hiro abzugeben. Kolo hätte bei seiner Familie in Antania bleiben müssen. Jonah dachte an den Tipp von Danica. Er versuchte, Ayagiak zu rufen, aber Ayagiak antwortete nicht, warum nur. Vielleicht war Ayagiak verärgert, weil Jonah seinen Rat nicht befolgt hatte. Die Abenteurer riefen nochmals, ganz laut. Nur Schweigen war die Antwort. Er wird seine Gründe haben, dachte Jonah. Vor einer kleineren Steinformation musste Jonah pausieren. Sein Rücken tat ihm weh. Danica war froh, endlich in Ruhe drakenische Luft einatmen zu können. In einer Entfernung von etwa 200 Metern sahen sie schon wieder so einen mysteriösen Deckelberg, der auf Stelzen stand. Plötzlich bemerkte Jonah, dass der Deckelberg wellenartige Bewegungen zeigte. Das ließ ihn erschaudern. Jonah zog Danica zurück. Die Oberfläche dieses Berges hob sich an. Die Stelzen wurden länger. Sie schienen den Berg nach oben zu schieben. Entsetzen stand in den Gesichtern der Abenteurer. Aus gesicherter Entfernung beobachteten die drei Freunde dieses seltsame Schauspiel. Es sah erschreckend aus, gruselig, eine abartige Szenerie. Immer höher wurde der ovale Deckelberg von den Stelzen emporgehoben. Und da war es wieder, das unwirkliche, grau-braun-gelbe Licht. Jonah blickte gespannt zu dem Berg. Es sah fürchterlich aus. Danica zitterte schon wieder vor Angst. Kolo hielt sich an Danica fest. Alle hatten ein Gefühl in ihrer Magengegend, dass sich etwas Grauenvolles, unvorstellbar Abscheuliches anbahnte. Der Deckelberg befand sich mittlerweile schon 70 Meter über der Trakenia-Oberfläche. Die breiten Stelzen hatten den Berg fest im Griff. Begleitet wurde das Ganze von grässlichen, furchterregenden Geräuschen. Es hörte sich an wie zersplitterndes Glas und aufeinanderknallende Steine, die zermalmt werden. Abstoßend. Widerlich, entsetzlich. Die drei waren erstarrt. Unheimliche Angstgefühle verstärkten sich bei ihnen. Plötzlich wurde der Deckelberg mit brachialer Gewalt nach oben geschleudert. Welche Kraft steckte hier dahinter, um so eine gewaltige Steinmasse in die Luft befördern zu können? Nachdem der Deckelberg eine Höhe von etwa 500 Metern erreicht hatte, explodierte er und tausende von Gesteinsbrocken fielen auf die Planetenoberfläche zurück, verursachten kleine Einschlagkrater. Jonah, Danica und Kolo zogen sich reaktionsschnell einige Meter in die Höhle zurück. Das war Glück und Pech zugleich. Ein gewaltiger, großer Steinbrocken schlug vor dem Höhlenausgang auf. Der Ausgang war versperrt. Kein Entkommen mehr. Das war das Ende. Verzweiflung. Wie hier aus der Höhle herauskommen? Jonah rannte einige Meter zurück und tastete in dem diffusen Licht links die Steinwand ab. Er glaubte vage, vorhin beim Hineingehen links einen abzweigenden Nebentunnel gesehen zu haben. Er schrie Danica zu, dass sie ihm bei der Suche des Eingangs zur Nebenhöhle helfen soll. Kolo war es, der den Höhleneingang entdeckte. Nichts wieder rein. Jonah voran, Kolo hinterher. Es war recht dunkel. Sie tasteten sich weiter voran, stille, dünner werdende Luftgeräusche. Danica zitterte und Jonah meinte, dass sie bald Mengenrabatt für ihre Angstzitterei bekommen sollten. Das unheimliche Gegröle wurde lauter. So etwas hatten die Abenteurer noch nie gehört. In diese Geräusche mischten sich Töne von heulenden Wölfen, nur extrem stärker, ein Grunzen scheußlichen Ausmaßes. Die Hochfrequenztöne taten in den Ohren weh. Danica hielt sich die Ohren zu. Plötzlich sahen sie Licht am Ende dieses Höhlentunnels. Geschafft. Fast geschafft. Nichts war passiert in diesem Nebentunnel. Jonah kroch als erster dem nach oben führenden Ausgang entgegen. Dann folgten Danica und Kolo. Mit seiner letzten Kraft kletterte Jonah aus der rundlichen Öffnung heraus. Danica und Kolo hinterher. Jonah erblasste vor Schreck. Danica schrie. Kolo schaute verdutzt. Sie waren seitlich aus dem Höhlensystem entkommen. Gut. Aber was nun zu sehen war, erschreckte die Crew. Sie blickten auf eine Szenerie, die nicht nur barbarisch aussah, sondern Lebensformen zeigte, die noch nicht einmal in den schlimmsten Horrorfilmen zu sehen waren. Jonah und seine beiden Freunde sahen Drachen, so weit das Auge schaut. Diese Wesen mussten aus dem Deckelberg herausgekommen sein. Vom Himmel schossen erneut Blitze auf die Planetenoberfläche. Jonah erstarrte von dem, was er nun sah. Ein Drachenwesen, das wie eine riesengroße Flugspinne aussah, ergriff im Bruchteil einer Sekunde mit ihren Fängen, die aus ihrem Körper herauskamen, die beiden rechts und links neben ihr herunterschießenden Blitze und hielt sich an diesen fest. Das Drachentier leuchtete vor allem im hinteren Körperbereich hellgelb auf. Offensichtlich wurde die gewaltige Elektrizität in die sich an den hässlichen Kopfkörper anschließenden Flügel hineingeleitet. Plötzlich öffnete das Wesen den vorderen Bereich des Körpers. Ein riesiges Maul. Am Kinn schossen gewaltige Greifzangen heraus, die sich bedrohlich rundeten. Die beiden Blitze erzeugten kleine Nebenblitze, die in den Körper dieses Drachenwesens hineindrangen. Das Wesen strahlte noch heller. Es musste jetzt über eine wahnsinnige Energie verfügen. Ein anderes Drachenwesen mit einem riesengroßen hässlichen Kopf öffnete sein erschreckend großes Maul. Am Oberkiefer befanden sich rechts und links je zwei gewaltige, leicht nach innen gerundete Stoßzähne. Bis in den Rachen folgten auf jeder Seite, jeweils am Ober- und Unterkiefer, 12 kleinere spitze Zähne. Jonah schätzte die Länge der Stoßzähne auf etwa 1 Meter, die der kleineren auf 60 Zentimeter. Nur der Teufel war in der Lage, solche grausamen Wesen zu erschaffen. Die Ungeheuer hatten die Anwesenheit der drei Abenteurer am Höhlenrand nicht bemerkt. Verschiedene Drachen begannen einen äußerst brutalen Kampf. Sie sprangen mit einer erheblichen Geschwindigkeit aufeinander zu, stießen mit brachialer Gewalt zusammen. Zähne brachen ab, aus großen Wunden lief das dickflüssige, dunkelrote Blut auf die Planetenoberfläche. Danica dachte, dass sie in manchen Kinofilmen schon einiges Grauenvolle gesehen hatte. Aber das hier stellte alles in den Schatten. Jonah kamen die beschwörenden Worte von Prinzessin Aimara in den Sinn. Er dachte an ihre eindringlichen Bitten. Spätestens jetzt war Jonah klar geworden, dass es seine unwiderrufliche Aufgabe ist und bleiben wird, nämlich alles zu verhindern, dass diese Drachen jemals wieder in den Besitz eines Irons gelangen. Offensichtlich hatte irgendeine rätselhafte Kraft die unbegreifliche Mutation bei diesen Wesen ausgelöst. Alles war außer Kontrolle geraten. Jonah, Danica und Kolo waren dennoch froh, dass sie dieses Wahnsinnsschauspiel aus gesicherter Stelle beobachten konnten oder beobachten mussten. Es fing wieder an zu regnen. Riesige, giftige Wassertropfen prasselten aus den grauschwarzen Wolken hinab auf Trakeen. Die Erwärmung der Luftschichten verhinderte ein Vereisen, sodass es keine Hagelbälle wurden. Jonah überlegte weiter und sagte dann voller Überzeugung: Diese Hölle wird keine Chance mehr haben. Ich werde dieser Hölle ein Ende bereiten. Die Drachen sind doch blinde Passagiere auf diesem Planeten. Meine Aufgabe ist, dass ich den Menschen auf meiner Erde die Nachricht überbringen werde, dass wir wirklich nicht allein im Universum sind. Da draußen gibt es Menschen wie du und ich, Jens, des Space Corps Tunnels in der anderen Dimension. Gott hat vielleicht die Welt oder das ganze Universum erschaffen, aber niemals diese Bestien. Es wird der letzte Krieg gegen Wesen sein, den ich führe, gegen Wesen, die uns Menschen vernichten wollen. Alles, was auf den drei wunderschönen Planeten von Menschen geschaffen wurde und was wir auf der Erde dabei sind zu erreichen, werden diese Ungeheuer nicht zerstören. Danica, Kolo, ich bitte euch, mir weiterzuhelfen.
Jonah, etwas zu deiner Bildung. Greife an, wo der Gegner es nicht vermutet. Tauche auf, wo er dich nicht erwartet. Das ist die Kunst des Krieges. Glaube mir, Jonah, so ist das wirklich,
sagte Kolo. Okay, dann greifen wir an, genau dort, wo die Ungeheuer es nicht vermuten. Ich werde dort auftauchen, wo die uns nicht erwarten, sagte Jonah siegessicher. Jonah wandte sich von dem Geschehen ab, begab sich 3 Meter zurück in den Höhlengang. Danica und Kolo folgten ihm. Jonah wollte nachdenken. Es musste einen Ausweg geben. Aber welchen? Jonah nahm aus seiner rechten Hosentasche das Etui heraus. Er nahm den weißen Stein in seine rechte Hand. Zu diesem Zeitpunkt durfte er eigentlich den weißen Stein nicht benutzen, allenfalls den schwarzen. Der farblose Stein bewahrte die Energie für eine gigantische Flucht in sich. Jonah riskierte es. Er rief Ayagiak an und bat ihn um Verständnis. Ayagiak antwortete wieder nicht. Warum? Warum nur meldete er sich nicht? Er hatte es doch fest versprochen.
Wenn du mich brauchst, werde ich dir helfen,
hatte er zu Jonah gesagt. Er schaute auf den weißen Kryptanstein. Jonah glaubte, einen Leuchten zu sehen. Er überlegte. Seine Gedanken schossen wie Blitze hin und her. Mit welcher Idee könnte er sich und seine beiden Freunde retten? Jonah dachte an Shekatom, an das wundersame Geschehen auf dem grauen Sandplaneten. Dann schoss ihm durch den Kopf, wie er vor einigen Stunden dem Feuer- und flammenspeienden Drachen die Zäpfchenbombe ins Maul geworfen hatte. Wiederum waren es andere Gedanken, aber nichts erschien ihm nützlich. Jonah war ratlos. Er erinnerte sich an die Worte, die Ayagiak zu ihm sagte.
Du wirst allein sein, wenn du deine Entscheidung triffst.
Demütig dachte er auch an Shekatom. Wie mag es ihm wohl gehen? Gewiss, er war ein komisch aussehendes Wesen, aber ein Kamerad, der dankbar war. Irgendwelche Gedankenleitungen in seinem Kopf führten ihm das Bild vor Augen, als der rote Feuerdrachen von seiner Zäpfchenbombe zerfetzt wurde. Diese beiden Gedanken verstärkten sich. Doch welche Entscheidung sollte Jonah treffen? Er umschloss mit seinen Fingern zärtlich den weißen Stein und legte ihn in das Etui zurück. Wie dem auch sei, wir müssen aus der Höhle raus, dachte er. Vielleicht hat einmal unseren Notruf empfangen. Vielleicht kann sie uns orten und retten. Hier in dieser Höhle wird sie uns aber nicht finden. Es waren viele Gedanken, die Jonah beschäftigten. Er stand auf, ging zu Danica, legte seine rechte Hand auf ihre linke Schulter und sagte in einem niedergeschlagenen Ton, »Komm, wir gehen, Danica.« »Du hast keine Lösung gefunden, richtig? Du bist deprimiert,« sagte Danica verzweifelt. »Ja, vielleicht.« »Ich sehe wirklich keinen Ausweg. Ich habe keine Kraft mehr. Wenn ich gewusst hätte, dass ich hier sterben würde und ich dich und Kolo da mit hineingezogen habe, dann ich bin so verzweifelt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen,« sagte Jonah. »Ach ja, bis hierher warst du der große Held, der coole Macho. Und was willst du nun? Davonlaufen. Aber nicht mit mir. Ich will leben. Wir werden leben. Ich bestehe darauf, dass wir leben,« zischte Danica und schaute Jonah bittend an. Er nahm Danica in seine Arme. Sie schaute ihm in die Augen und fuhr fort. »Du solltest an dein Versprechen denken. Das Aeron braucht seinen Platz auf Apandera. Du musst der Königin Selegna das Geld und den Schatz zurückbringen. Du darfst nicht davonlaufen. Willst du wirklich, dass Palindrom ja keine Chance mehr bekommt? Willst du wirklich das Ende von Apandera?« »Jonah, Prinzessin Almara, hat dir doch genau erklärt, wie wichtig das Aeron ist. Du darfst Almara nicht enttäuschen.«
»Du hast etwas ganz Wichtiges vergessen, Jonah.«
»Was meinst du, was soll ich vergessen haben?« fragte Jonah.
»Du bist auch auf der Suche nach deinem Dad. Du wolltest ihn wiedersehen. Du wolltest ihn finden. Jonah, du wirst ihn finden. Du wirst deinen Dad wiedersehen. Ich weiß das. Bitte vertraue mir. Jonah, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss mal ganz dringend. Ich gehe da hinten hinter den Strauch. Ich komme gleich wieder.«
»Okay, Kolo, dann mach mal dein Geschäft. Danica, ich schlage vor, dass wir uns aus diesem Höhlentunnel herausschleichen. Rechts herum. Habt ihr den kleinen, hinter der Höhle liegenden Berg gesehen? Dort schlagen wir uns durch. Vielleicht merken es die Drachen nicht. Die sind so mit sich und ihren Kriegsspielen beschäftigt. Wir werden es schaffen, sagte Jonah und ging voran. Kurz vor dem Höhlenausgang hielt er inne, schaute Danica an und sagte zu ihr, ich möchte wieder so richtig von Herzen lachen. Ich glaube, ich habe mich total in dich verknallt. Jetzt muss ich aber lachen, Jonah, sagte Danica und lächelte äußerst charmant jenen Typen an, dem sie schon einige saftige Ohrfeigen verpasst hatte. Jonah schlich sich als erster aus dem Höhlengang heraus, rechts um die Ecke. Die Crew sah einen etwa 500 Meter entfernt gelegenen Berg. Sie entschlossen sich kurzerhand, zu diesem Berg zu wandern. Danica und Kolo folgten ihm. Die Drachen hatten nichts bemerkt. Ein steiniger Pfad führte hinauf zu dem Berg. Das Unwetter hatte sich gelegt. Die schwarzen Wolken hatten sich nahezu vollständig zurückgezogen. Das Drachengebrüll war noch zu hören. Jonah und seine zwei Freunde waren etwa 400 Meter vor dem eigenwillig aussehenden Berg angekommen, als ein gewaltiges Getöse losbrach. Detonationen folgten. Plötzlich teilte sich der Berg in zwei Hälften auf und driftete auseinander. Lava trat an mehreren Stellen aus. Zwischen den beiden Berghälften entstand ein Krater, aus dem ebenfalls Lava ausfloss und sich ins Tal wälzte. Ein gewaltiges Spektakel schickte seine widerlichen Vorboten. Jonah, Danica und Kolo schlugen sich durch blätterlose Sträucher durch. Die Lava Ströme waren weit genug entfernt. Danica, Jonah und Kolo blieben auf dem steilen, steinigen Pfad, der sich immer weiter nach oben schlängelte. Aber wohin würde dieser Weg führen? Eigentlich kannten die drei Abenteurer nur noch ein Ziel, weitergehen. Bis zum Gipfel der links liegenden Berghälfte, bis zum bitteren Ende. Jonah dachte an die aufmunternden Worte von Danica, an den Tipp von Kolo. Jetzt war ihm klar geworden, dass das Ende unausweichlich ist. Wenn die Crew auf dem Gipfel stehen wird, gibt es kein Entrinnen mehr. An ein Wunder wollte Jonah nicht glauben. Und doch spürten die drei eine geheimnisvolle Kraft, die sie zwang, nicht aufzugeben. Die allerletzte Fluchtchance war die Macht des farblosen Kryptansteines. Der Pfad wurde steiler, wendete sich mal rechts, mal links herum. Immer wieder rollten weggetretene Steine in die Tiefe. Der Pfad wurde schmaler, rechts ein Steilhang. Danica konnte nicht hinunter. Sie war nicht ganz schwindelfrei. Nach einer weiteren Kurve standen sie auf einem kleinen Felsvorsprung und schauten in das Tal. Dort unten wälzten sich die Drachen. Es waren sehr viele dieser schrecklichen Tiere. Jonah schätzte 300 bestimmt. Das zornige Gebrüll der Drachen war bis in diese Höhe zu hören. Eine böse Überraschung. In einer Entfernung von 40 Metern öffnete sich eine weitere Felsspalte. Lava spritzte wie ein Wasserstrahl mit brutaler Gewalt heraus und bahnte sich ihren Weg hinab ins Tal. Bis zum Gipfel waren es noch 200 Meter. Die Luft wurde dünner. Kolo keuchte. Jonah forderte seine Freunde auf, langsamer zu gehen und die Ein- und Ausatmungstechnik zu beachten. Und so stiegen sie weiter bergauf, auf jenem steinigen, schmalen Pfad, der sie wohl an das Ende ihres Lebens führen wird. Die drei sahen hinüber zu der anderen Berghälfte. Im oberen Fünftel dieses Berges hatte sich eine breite Querspalte gebildet. Aus dieser schoss, wie ein Wasserfall, weitere Lava in die Tiefe. Ohne Worte quälten sich die drei Bergsteiger weiter auf dem Weg des Todes hinauf, bis zum Berggipfel. Jonah dachte wehmütig an sein Flying Car. Was soll's, Vergangenheit. Es dauerte noch 10 Minuten. Jonah war der Erste, der völlig erschöpft auf den Gipfel ankam. Kurz hinter ihm Danica. Sie hatte Kolo ihre rechte Hand gereicht. Kolo nahm mit seiner linken Pfote dieses Angebot gern an. Alle drei umarmten sich auf dem Gipfel und schauten um sich. Im Tal waren die Drachen zu sehen. Es zogen gespenstische Wolken auf. Durch ihren Schutzanzug merkten die drei nicht, dass es hier oben kalt geworden war. Rauchschwaden zogen vom Tal herauf. Jonah erkannte schlagartig, dass er sich auf dem Gipfel der Hölle befand. Die Wolkenfarben wechselten. Mal braun, mal schwarz, dann wieder gelblich. Eine unwirkliche Gegend. Jonah bemerkte nicht, dass Danica gespannt zum Horizont schaute. Nordwestliche Richtung. Jonah, siehst du auch den schwarzen kleinen Kreis am Horizont? Eben war das noch ein kleiner Punkt. Jetzt ist es schon ein Ball. Der schwarze Kreis wird größer. Jonah, was ist das? Fragte Danica. Jonah blickte nun auch ganz gespannt in diese Richtung. Tatsächlich, der runde Kreis wurde größer, streckte sich in die Länge. Jonah hatte das beklemmende Gefühl, als ob dieses geheimnisvolle Etwas direkt auf ihn, Danica und Kolo zufliegen würde. Ich weiß nicht, Annika, sieht komisch aus. Eine schwarze, runde Masse, die sich selbst in die Länge zieht und uns entgegenkommt. Vielleicht ist es der Tod persönlich. Wir sollten noch beten, sagte Jonah resigniert. Das unheimliche Etwas wurde größer. In der vorderen schwarzen Masse war etwas zu sehen, schemenhaft. Immer mehr Konturen zeichneten sich ab. Die Rauchschwaden behinderten die Sicht. Danica blickte angsterfüllt auf das fliegende Objekt. Den Tod hatten sie sich anders vorgestellt. Die schwarze Masse verdichtete sich, wurde noch größer. Die Entfernung zwischen diesem grauenvollen schwarzen Etwas und dem Berggipfel betrug höchstens 500 Meter. Plötzlich waren Geräusche zu hören. Aus der schwarzen Masse formte sich immer deutlicher ein Wesen heraus. Jonah bekam Angst, Todesangst. Kolo zitterte am ganzen Körper. Danica verließ die Kräfte. Sie sank auf den steinigen Boden. Sie senkte ihren Kopf und erwartete den Tod. Jonah wollte noch nicht aufgeben. Er blickte gespannt dem auf ihn zuschwebenden, immer deutlicher werdenden Wesen entgegen. Es trennten Jonah nur noch 80 Meter von diesem schwarzen, unbekannten Objekt. Unbekanntes Objekt? Nein! Rettung in letzter Sekunde. Jonah schrie vor lauter Freude. Checkerdom! Checkerdom! Du bist hier! Danica, es ist nicht der Tod! Jackie ist da! Kolo, aufwachen! Das gibt es doch nicht! Rief Jonah voller Freude. Er hatte nicht damit gerechnet, dass Checkerdom kommen würde, um zu helfen. Checkerdom, dieses hässliche Ungeheuer, dem sie auf dem grauen Sandplaneten begegnet waren und dem sie sein rechtes Antriebsohr weggeschossen hatten und es ihm wieder zurückbrachten, was sein Leben rettete. Checkerdom war dankbar, versprach zu helfen, wenn sich Jonah und sein Team in einer ausweglosen Situation befinden. Er hatte erkannt, dass auch hässlich aussehende Wesen tolle Typen sein können. Jonah freute sich unbeschreiblich, als er Checkerdoms rauchige, fremdartig klingende Stimme hörte.
Hey Jonah, ich bin gekommen, um dir und deinen Freunden zu helfen. Das hatte ich dir versprochen, Jonah. Ich freue mich, dich und Danica zu sehen. Und wer ist der kleine Mann?
Ich bin Kolo aus dem Stamm der Antankas vom Planeten Tania. Ich bin Jonas bester Freund und Danica mag mich auch.
Checkerdom vermittelte trotz seines hässlichen Aussehens ein Gefühl von Zuversicht und Geborgenheit. Jonah schaute etwas verdutzt. An den beiden großen vorderen Zähnen hingen zwei voluminöse Kisten.
Da sind Arschtorpedos drin. Explodierende Zäpfchen, würdest du sagen. Die brauchen wir. Deine beiden Gedankenwünsche wurden erhört.
Ayagiak? Fragte Jonah neugierig.
Ja, Jonah, du musst ihm vertrauen. Du hast die Macht deines Wunschstabes missbraucht. Das war ein Fehler. Du darfst niemals an Ayagiak zweifeln. Niemals hast du mich verstanden,
fragte Checkerdom, schob seinen Unterkiefer auf den Berggipfel, öffnete sein riesiges Maul und forderte Jonah auf seine monströse Zunge zu steigen und sich an seinen Zähnen festzuhalten. Dann sagte er zu Danica und Kolo,
habt keine Angst. Ihr wartet hier auf mich und Jonah. Wir kommen wieder. Hier seid ihr in Sicherheit. Euch wird nichts geschehen.
Jonah nickte, zog dabei seine Schultern hoch und senkte sie wieder herab. Jonah stellte sich auf die Zunge von Checkerdom, streckte beide Arme aus, sodass er jeweils rechts und links einen Zahn von Checkerdom greifen konnte. Eine bessere Haltestange gab es nicht. Lasst uns für unser Überleben und für das Wohl unserer Planeten kämpfen, sagte Jonah lässig und rief Danica zu. Jetzt ist die Stunde gekommen, in der wir zurückschlagen. Die totale Vernichtung der Menschheit werde ich verhindern. Du bist einfach klasse, Jonah, sagte Danica voller Bewunderung. Jonah dachte in diesem Moment an seinen Lieblingsfilm, den er sich letzte Woche zu Hause noch einmal angeschaut hatte. Mindestens 10 Mal hatte sich Jonah diese DVD schon angesehen. Die Worte des Präsidenten gingen ihm einfach nicht aus dem Kopf. Jonah blickte zu Danica und Kolo. Zuversichtlich und siegessicher rief er ihnen zu. Freunde, das ist unsere Stunde. Jetzt schreiben wir Geschichte. Ab heute werden Frieden, Glück und Freiheit eine neue Bedeutung haben. Vielleicht ist der heutige Tag unser Schicksal, wenn Jackie und ich die nächsten Stunden erfolgreich überstehen. Wird heute der Tag sein, an dem alle Menschen im Universum mit einer Stimme sagen, wir lassen uns nichts mehr gefallen. Wir werden uns zur Wehr setzen. Wir werden kämpfen. Heute feiern wir unseren Independence Day. Im gesamten Universum wird man uns dankbar sein. Danica zeigte Jonah ihr nach oben gestreckten rechten Daumen. Sie wandte sich Kolo zu und flüsterte, ich glaube, der ist durchgeknallt. Kolo konnte nicht verstehen, was Danica meinte. Kolo zeigte mit seinen zusammengedrückten Krallen und ebenfalls nach oben gestreckter Pfote, dass er der gleichen Meinung wie Jonah war.
Wir fliegen los. Du weißt, was du zu tun hast, Jonah.
Ja, Jackie. Arschtorpedos und nochmals Arschtorpedos. Diese Hölle hat keine Chance mehr. Energie, Jackie. Und los, rief Jonah. Jackatom zog sich ein wenig in seinen langen, schwarzen Schwanz zurück, schwenkte nach rechts und flog einem anderen Berggipfel entgegen. Dort landete er mit seinem Unterkiefer sanft auf dem Bergplateau. Eine Oberfläche, die wie ein umgestülpter Essteller aussah. Jonah sprang von Jackies Zunge herab auf den Bergrücken. Jackatom wollte unbedingt noch mit Jonah reden, bevor sie die Torpedoaktion starteten. »Was willst du mir sagen? Was bedrückt dich, Jackie?« fragte Jonah neugierig.
»Jonah, du bist dabei, dich zu verändern. Das werde ich nicht zulassen. Kein Wesen in dieser und...«
»Was meinst du mit verändern?«
»Jonah, bitte unterbrich mich nicht. Kein Wesen in dieser und der anderen Dimension hat das Recht, einem anderen Wesen grundlos Leid anzutun. Es ist die widerlichste Art von Menschen, wenn sie anderen Menschen oder Wesen ein nicht wiedergutzumachendes Leid antun. Solche Menschen haben ihr Recht auf ein glückliches Leben verwirkt. Menschen, die Gründe erfinden, um sich Güter oder Werte anzueignen, die anderen Menschen gehören, handeln verantwortungslos. Kein Mensch darf zerstören, nur um des Zerstörens willen. Es kann nie die Aufgabe von Menschen sein, Rache auszuüben. Dies wird eine andere, höhere Macht regeln. Die Menschen auf Apandera haben das schon vor 100 Jahren begriffen. Ich werde es nicht zulassen, dass du die Drachen töten willst.
Jonah hatte Jackie aufmerksam zugehört. Seine Worte bewegten etwas in der Gedankenwelt von Jonah. Da Jonah über eine schnelle Auffassungsgabe verfügte, konnte er das Argument bezüglich der Veränderung und die Worte über Rache und Zerstörung recht schnell in die richtigen Gehirnspeicher ablegen. Jackie, ich glaube, du hast recht. Aber warum wollen die Drachen uns Menschen ein grausames Leid antun? Warum? Hast du dafür auch eine Erklärung?
Ja, Jonah, die habe ich. Schau doch mal darunter in das Tal. Die Landschaft ist ausgedörrt. Bis zur nächsten Wasserstelle sind es weit über 1000 Kilometer. Fast keine Bäume mehr, keine Wiesen, keine Vögel. Von rechts und links, von fast jeder Seite werden die Drachen durch die fließende Lava behindert. Drakenia ist instabil geworden. Die Drachen hatten ihren ranghöchsten Flugdrachen beauftragt, das Airon von Apandera zu stehlen. Sie brauchten das Airon, um ihren eigenen Planeten zu retten, um ihren Lebensraum zu retten, um ihr eigenes Leben zu retten. Wie du selbst festgestellt hast, ist dieser Planet wahrlich kein Paradies. Die Drachen haben nur einen Wunsch. Sie wollen leben, ihr Leben leben. In dem Airon sahen sie eine Chance. Der allmähliche Zerfall von Drakenia wäre aufgehalten worden. Aber nun hast du das Airon und wirst es Prinzessin Aimara zurückbringen. Und was sollen die Drachen tun? Auf ihr Ende warten, oder was?
Die Worte von Jackie verfehlten ihre Wirkung nicht. Jonah kam immer mehr ins Nachdenken und ins Grübeln. Jackie hatte recht. Bitte rede weiter. Du willst mir doch bestimmt noch mehr sagen.
Ja. Ich versuche, dir noch eine andere Erklärung zu geben. Wer Hunger hat, ist zum Töten fast immer bereit. Aus Hunger entsteht Neid, aus Neid entsteht Wut, aus Wut entsteht Hass, aus Hass entsteht Krieg. Warum verweigern auf der Erde die Volksführer einigen Völkern und Menschen das Recht, in Frieden, Glück und Freiheit zu leben? Aus der Sicht der Volksführer und ihrer Manipulatoren scheint es logisch zu sein, dass die unschuldigen Kinder gezwungen werden, die Schulden unverantwortlich handelnder Staatsführer zu bezahlen.
Stimmt. Die Königin Selegna verlangt von mir, dass ich als Vertreter der Kinder einen Schuldenübernahmevertrag unterschreiben soll. Und was machen die Banker? Hauen mit dem Geld des Staates und der kleinen Leute ab und veruntreuen viele Euro. In Palindromia will keiner der Wahrheit ins Auge sehen.
Ayak-Yak war sehr oft auf der Erde. Wenn er zurückkam, schaute er bei mir vorbei und berichtete mir alles. Ayak-Yak war immer traurig, wenn er von den Machenschaften korrupter Erdenmenschen Kenntnis bekam. Ayak-Yak setzte seine ganze Hoffnung auf dich, Jonah. Er glaubt fest daran, dass du eines Tages den Erdenmenschen bessere und faire Wege aufzeigst.
Okay, das habe ich Ayak-Yak versprochen. Ich werde es versuchen.
Und was wolltest du tun? Du wolltest die Drachen kurzerhand töten, ohne zu hinterfragen, warum sie so handeln.
Und warum handeln die Drachen so? Das interessiert mich.